Aufmerksame haben es schon längst gesehen. Hier vorne steht eine alte Holzkiste. Da ist eine Geschichte drin. In der Kiste. Ich will mal die Geschichte herausholen. Die Geschichte beginnt mit einem vornehmen Gewand. Denn der Mensch, von dem ich euch jetzt erzählen möchte, war richtig vornehm und reich. Dem ging es gut. Er konnte sich alles leisten, also auch einen so tollen Mantel wie diesen hier. Keine Ahnung, ob er wirklich so aussah. Kleiner war er auf jeden Fall als ich. Das wird auch erzählt. Er lebte in einer ziemlich aufstrebenden Stadt namens Jericho. Übrigens die älteste Stadt der Welt und zugleich auch die am tiefsten gelegene Stadt der Welt. Jericho liegt nämlich ganz in der Nähe vom Toten Meer, 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Und Zachäus, so wie dieser Mann hieß, war ein reicher, stolzer Steuereintreiber. Zöllner wurden sie auch genannt. Hat nichts mit unseren Zöllnern heute zu tun. Zachäus war einer, der Geschäfte machte mit Rom, mit der römischen Besatzungsmacht. Er hatte ein wunderbares Geschäftsmodell. Die Römer haben ja das Land erobert und wollten möglichst viel Geld rausholen und brauchten dazu Leute mit Ortskenntnisse und Skrupellosigkeit, sogenannte Kollaborateure, würde man heute sagen. Und die haben den Römern das Geld der Bevölkerung zugeschanzt. Sowas wie im Mittelalter auch die Vögte waren für die Landfürsten. Übrigens, hier saß ja auch so einer, Truchsess hieß er, glaube ich, im Gromeringer Schloss. Auch der hatte die Aufgabe, der Landbevölkerung das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und lebte selber nicht schlecht davon. Und so war Zachäus einer, der die Leute zu sich kommen ließ und mal rauskriegen wollte, was sie denn so mitbrachten. Ich habe mal zwei Kinder gefragt, gebeten, der eine, der sich jetzt gerade die Schuhe ausleert, der soll mal bitte kommen, lass mal ruhig die Schuhe aus und komm mal gleich nach vorne. Einer von denen, der kam schon gleich an und hat sein Geld gebracht, der, ja genau, der war schon so verarmt, dass er nur noch einen Schuh hatte. Denn der Zachäus wollte wissen, was denn so für Einnahmen bei diesem Menschen waren. Und tatsächlich alles voller Klunker. Boah, das glänzte und Zachäus wusste genau, da springt was raus. Da springt natürlich viel raus für Rom. Und so schüttete er nach seinem Ermessen das Geld in die Tasche Roms. Nicht schlecht, aber Zachäus hatte daneben noch eine zweite Kiste. Das war seine Kiste. Von der wussten alle. Ist doch klar, selbst die Römer wussten es. Sie nahmen es in Kauf, dass Zachäus sich seinen Anteil hereinlegte. Naja, gut, ein bisschen was soll der ja auch noch haben zum Leben, oder? Also, zurück damit und der nächste bitte. Auf geht's. Wo ist denn der nächste Bürger? Der mit dem Schuh darf sich den gerne wieder abholen. Ja, schütz mal hier rein. Wollen wir doch mal sehen. Haha, sehr gut gearbeitet. Wunderbar. Wie das glänzt. Wie schön das ist. Ha. Bleib mal ruhig noch hier. Ja, du siehst so nett aus. Hier, kannst du haben. Das bleibt für dich. Bring das dem Kerle da hinten auch noch. Sie merken, so einer war Zachäus. Von jeder Steuereinnahme blieb etwas für ihn übrig. Aber Sie können sich vorstellen, die Leute mochten ihn nicht. Natürlich gab es Reiche, die mit ihm auch kooperierten und ihn entsprechend schmierten, um damit gute Geschäfte wieder mit den Römern machen zu können. Er war sowas wie die Schnittstelle zwischen den Juden und den Römern. Und so ging es ihm gut und er hatte durchaus auch ein gewisses Ansehen, aber die Leute im Allgemeinen mochten ihn. Keine Ahnung, wie er es erfahren hat, aber eines Tages hörte er, dass Jesus durch Jericho kommt. Jesus, dieser Wanderprediger aus dem Norden, aus Galiläa, der wie kein anderer von Gott sprach und den manche sogar den König, den Messias, den Gesalbten. Zachäus war neugierig. Kann doch nicht sein, dass einer König genannt wird, er kennt ihn nicht. Also wollte Zachäus Näheres herausfinden. Und er suchte eine Möglichkeit, als er so die Straße entlang lief, eine Möglichkeit, einen Platz, wo er den Jesus vielleicht unter den Leuten irgendwo entdecken konnte, ohne dass sie ihm zu nahe traten. Der musste nämlich so Abstandsregelungen einhalten, der Zachäus. Und die Leute guckten ihn nicht so freundlich an, wie sie jetzt mich anschauen. Drehten sich weg, die schlossen die Lücken. Zachäus merkte genau, die sahen jetzt ihre Chance. Dem zahlen wir es heim, den lassen wir doch nicht in die erste Reihe stehen. So suchte Zachäus einen Ort, von wo er aus Jesus sehen konnte, wo er seiner Neugier nachgehen konnte. Und dann hatte er plötzlich die blendende Idee. Da stand ein Maulbeerfeigenbaum. Zachäus war auch nicht besonders groß, wie es ja heißt, also konnte er nicht so leicht über die Leute wegsehen, wenn er in der siebten oder achten Reihe stand, aber von dem Baum aus, das hatte einen Vorteil. Und so, dann merkte er, da oben sind schon ein paar Leute, aber es störte ihn nicht. Die Leute da oben vertrugen sich gut mit ihm, wahrscheinlich hatten die schlicht auch Angst, was das denn für einer ist. Und so saß Zachäus dort oben im Baum und wartete darauf, dass Jesus vorbeikam. Und er hatte einen großen Vorteil, wenn er dort oben saß. Er konnte Jesus sehen und keiner konnte ihn richtig sehen. Denn ihm war das ja gar nicht so recht. Sein Interesse an Jesus sollte eigentlich keiner mitbekommen. Er gehörte ja schließlich zu den Coolen, zu den Reichen, zu denen, die Geschäfte machen und nicht zu denen, die so einen komischen Messias brauchten. Und so guckte er so zwischen den Zweigen hindurch. Und dann kam auch schon Jesus auf der Straße direkt bei ihm hindurch, durch die Stadt hindurch. Und dann der entscheidende Moment. Im Lukas-Evangelium heißt es bei dieser Geschichte, und Jesus blieb stehen. Und Jesus schaute hinauf und sah über sich den Zachäus sitzen. Zachäus wollte das gar nicht. Und plötzlich merkte er, dass Jesus ihm direkt in die Augen schaut. Und Jesus sagte zu ihm, Zachäus, komm herunter, ich möchte bei dir in deinem Haus heute einkehren. Ich möchte zu dir nach Hause kommen. Zachäus wusste gar nicht, wie ihm geschah. So was ist ihm noch nie passiert in seinen langen Jahren als Steuereinnehmer, dass jemand freiwillig zu ihm nach Hause ging. Denn es war ja doch so, dass die Leute damals Abstand suchten zu ihm. Die Leute sagten, ich will mich doch nicht in einem Atemzug nennen lassen mit diesem Verräter, diesem Kollaborateur, demjenigen, der jüdischen Gesetze missachtet. Da will ich auf keinen Fall gesehen werden. Und ausgerechnet Jesus, dieser fromme Mann Gottes, geht und sagt, komm, ich möchte in dein Haus einkehren. Zachäus ging eilends herunter, gerade so, langsam noch, dass er nicht abstürzte. Tatsächlich, er lud Jesus in sein Haus rein. Übrigens zum Missfallen all der anderen Leute, die da noch dabei waren, der Jünger, der anderen Menschen, die Jesus auch gefolgt waren. Die waren völlig durcheinander, was denn Jesus jetzt hier machte. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Diese Geschichte wird wieder und wieder erzählt, seit Jahren. Und ich frage mich, warum ist die denn so erfolgreich und so prominent? Ich nehme an, es hat was damit zu tun, dass hier ein Betrüger eine völlige Kehrtwendung vollzieht. Sie wissen es, Zachäus am Ende sieht ein, dass er was falsch gemacht hat. Und er gibt sein Geld aus diesem kleinen Kästchen und verteilt es unter den Armen, wie es dort heißt. Aber man kann vielleicht so sagen, so eine Art Wechsel von Al Capone zu Mutter Teresa, was hier passiert. Aber wir sollten aufpassen, dass wir uns den Zachäus eben nicht als einen bemitleidenswerten Außenseiter vorstellen, der vorher unter seiner Rolle mächtig gelitten hat und jetzt nur darauf wartete, von ihr befreit zu werden. Wir wissen, dass diese antiken Zöllner, diese Steuerpächter in hellenistisch geprägten Städten in einer gewissen Bevölkerung durchaus ein hohes Ansehen hatten. Jericho war eine reiche Stadt mit eigenem Theater, einer Pferderennbahn und allem, was dazugehört. Zachäus war kein armer Kerl, der nicht wusste, was er tun sollte, auch mit seinem Geld. Und so stellt diese Lebenswende des Zachäus, stelle ich mir die eher vor wie die Wende eines Oskar Schindler, der ebenfalls zunächst ganz gut mit der Besatzungsmacht verdiente und erstmal alles andere als unzufrieden war mit der Situation, bis er schließlich dann den eigentlichen Sinn seines Lebens entdeckte und sein Vermögen einsetzte, um Leben zu retten. So einer war Zachäus, die Geschichte einer faszinierenden Lebenswende. Aber es gibt noch einen anderen Grund, weshalb diese Geschichte wieder und wieder erzählt wird. Denn der eigentliche Höhepunkt spielt sich doch gar nicht im Haus von Zachäus ab. Nicht dort, wo er beschließt, dass er seinen unrechtmäßigen Reichtum jetzt für andere einsetzt. Der eigentliche Höhepunkt ist draußen am Baum. Zachäus gehörte doch zu denjenigen, die bei der Frage nach Gott gern einen Beobachterposten einnahmen. Aus gesichertem Abstand wollte er zusehen, was dort geschah. Der Baum war Beobachtungsposten und versteckt gleichzeitig. Er war nicht ein glühender Verehrer von Jesus, nicht wie der blinde Bartimäus, der auch in Jericho lebte und lautstark nach Jesus schrie. Zachäus wollte eigentlich auf Abstand bleiben. Und ich denke, wir brauchen uns heute nichts vorzumachen. Damals war es doch nicht groß anders als heute. Es gab die Jesus-Anhänger. Es gab seine Gefolgschaft, die ihm jedes Wort von seinen Lippen abfraß. Und es gab auf der anderen Seite auch die Jesus-Gegner. Pharisäer und Schriftgelehrte werden sie genannt. Aber dazwischen gab es eine ganze Menge von Leuten, die weder so noch so dachten. Die hatten gar kein näheres Interesse an Jesus. Wozu brauche ich Gott? Ich komme doch klar in meinem Leben, dachten sie. Warum soll ich mich mit Themen beschäftigen, die ich gar nicht für nötig halte? Ich habe ja kein Problem damit, wenn andere religiös sind. Meines aber ist das nicht. Wozu brauche ich Gott? Und womöglich war Zachäus nichts anderes als ein moderner Mensch, der auch ohne die ständige Frage nach Gott ganz gut zurechtkam. Also hatte er nicht mehr als nur einen Beobachtungsposten eingenommen, dort auf dem Baum zwischen den Blättern. Ich weiß gerade nicht, welche Kamera mich aufnimmt, aber ich schaue einfach mal in die Kamera hinein und würde einfach sagen, viele, die jetzt gerade zu Hause sitzen und unsere Gottesdienste online sehen, sind vielleicht so etwas Ähnliches wie Zachäus, die das auch genießen, einfach zusehen zu können, ohne selber gesehen zu werden. Dann kommt diese eigenartige Begegnung. Jesus sieht ihn und bleibt stehen. Als hätte plötzlich er alle Zeit der Welt, als gäbe es die vielen anderen gar nicht mehr, die ihn bedrängen und große Erwartungen an ihn haben. Jesus sieht den einen dort sitzen, der eigentlich keine Erwartungen hatte. Und er spricht ihn an. Und seltsam ist, was er dann fragt. Er sagt nicht, willst du mit mir kommen, willst du dich jetzt mir anschließen? Er sagt auch nicht, ich lade dich jetzt zu einer religiösen Veranstaltung ein. Es gibt dort auch was zu essen. Einige Mitarbeiter aus der Kirchengemeinde haben was Gutes für dich gekocht. Du kannst da mitessen, ist sogar kostenlos. Anschließend treffen wir uns in einer Gesprächsgruppe. So wäre es doch gelaufen, wenn Jesus in diesem Moment Werbung gemacht hätte in eigener Sache. Er hätte zu sich und seinen Leuten eingeladen. Aber Jesus sagt doch was anderes. Zachäus, ich möchte bei dir einkehren heute. Ich möchte, dass du mein Gastgeber wirst. Darf ich zu dir kommen? Man kann es auch anders sagen. Jesus sagt nicht, Zachäus, du brauchst Gott. Also komm mit. Ich werde dir schon zeigen, wo du in deinem Leben nicht klarkommst und dann werde ich dir die Antwort darauf geben. Ich werde erst dein Leben matig machen und dir dann anschließend Antworten auf dein Problem geben. Nein, es geht gerade umgekehrt. Jesus sagt fast genau das Gegenteil. Er sagt, Zachäus, ich brauche dich. Sei du mein Gastgeber. Auch wenn du ganz gut ohne Gott zurechtkommst, Gott kommt nicht ohne dich zurecht. Gott braucht dich. Und vielleicht ist es gerade das, was unsere Geschichte so besonders macht. So besonders, dass sie eben nicht nur von den Kindern, sondern auch von den Erwachsenen wieder und wieder gelesen wird. Da sagt Jesus, ich möchte bei dir einkehren. Derselbe Jesus, der doch an anderer Stelle einmal 5000 Menschen auf einmal satt macht, der hat jetzt Hunger und sucht einen Gastgeber. Der Gott, der doch der Inbegriff von Souveränität und Macht ist, braucht einen Ort, wo er zum Essen eingeladen wird. Die Bibel nennt diesen geheimnisvollen Gedanken Erwählung. Jesus erwählt Zachäus. Er sagt, Zachäus, ich brauche dich. Dieser Zachäus, der doch eigentlich gar nichts anderes wollte von Jesus, der hat das Geheimnis begriffen. Er springt runter vom Baum, kümmert sich um Jesus als Gastgeber und wird dann zum Wohltäter. Das Geheimnis, womit Jesus den Zachäus erreicht hat und ihn aus der Zuschauerrolle herausgeholt hat, ist das Geheimnis einer Berufung. Nicht durch ein Geschenk, sondern durch eine Aufgabe. Und ein letztes. Vielleicht war es ja auch ganz anders. Vielleicht steckte Zachäus tatsächlich voller Sehnsucht nach einer Begegnung mit Jesus und der Baum war nur eine Notlösung, so wie ich es gerade auch erzählt habe. Er hätte gerne vorne in der ersten Reihe gestanden, direkt an der Straße, wo Jesus vorbeikam. Dann wäre die Geschichte aber eine ausgesprochen kritische Angelegenheit. Wieder mal haben die frommen Jesus-Leute einem Suchenden dann den Zugang versperrt. So war es doch vorher auch bei jenem Gelähmten, der schließlich übers Dach reingehievt werden musste, weil die Frommen alle dastanden und den Gelähmten nicht reinließen. Oder wie eben bei jenem Blinden Bartimäus, auch aus Jericho, der von den Jüngern Jesu erstmal zum Schweigen gebracht werden sollte, weil er doch mit seinem sehnsuchtsvollen Rufen die Versammlung störte. Zachäus wäre dann nicht durchgelassen worden und hätte sich schließlich auf den Baum gerettet. Vielleicht war es auch so damals. Nicht nur als neugieriger Zauberer, der Zachäus, sondern einer, der am liebsten laut nach Jesus gerufen hätte, wäre es nicht so peinlich gewesen gegenüber den anderen. Wie gut, dass Jesus damals stehen geblieben ist. So oder so. Und wie gut, dass er auch bei uns stehen bleibt. Bei unserem Versteck und Beobachtungsposten. Oder an jenem Platz, wo wir voll Sehnsucht darauf warten, dass Gott uns findet und anspricht. Amen. Wir wollen das nächste Lied aufgreifen.